Lebenslauf, der Podcast von und mit Markus Ramers und Jörg Weitz.
Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute zum Podcast Lebenslauf Folge Nummer 14. Wir grüßen euch recht herzlich. Und zu Beginn dieser Folge möchten wir euch darauf aufmerksam machen, dass unsere Folge am heutigen Tage ein klein wenig anders sein wird, als ihr es gewohnt seid. Denn heute steht unsere Folge im Thema der Flutkatastrophe.
Ja, ganz genau. Und 5 Jahre ist es nun her, dass diese Katastrophe weite Teile unserer Region betroffen haben. Im Ahrtal, aber eben auch bei uns im Kreis Euskirchen entlang der Olef, der Oft, der Erft und viele betroffene Ortschaften. Und gerade in diesen Tagen gibt es natürlich verschiedene Presseberichterstattungen, es gibt Gedenkveranstaltungen. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute nicht alleine hier sitzen mit unserer Perspektive, die wir sicherlich einbringen könnten, Jörg, sondern wir haben 2 sehr, sehr interessante Gäste dabei, ja, die auch eine Menge, glaube ich, in diesen Tagen erlebt und auch mitgemacht haben. Und die wollen wir gerne zu Beginn der Folge vorstellen, um auch deren Perspektive heute zu hören. Ich freue mich, dass du dabei bist. Recki, du bist Gastronom aus Nettersheim und ich glaube, ja, diese Tage haben dich auch ganz besonders getroffen. Du standst quasi bis zum Hals im Wasser, ja, warst direkt persönlich betroffen mit deinem Betrieb, aber eben auch in deiner Familie und sicherlich eine Zeit, die du auch nicht so ohne weiteres vergessen wirst. Freue mich, dass du gleich vielleicht ein bisschen was berichtest, wie du diese Stunden, diese Tage erlebt hast. Und ich möchte auch ganz herzlich begrüßen Daniel Schwarzer. Daniel, du bist Ortsbeauftragter des THWs in Schleiden. Ihr wart in diesen Stunden im Einsatz. Und dann das Besondere, glaube ich, beim THW Schleiden ist, dass ihr in Oberhausen in eurer Liegenschaft, als ihr helfen wolltet, als ihr Hilfe organisiert habt, nachher selbst betroffen wart und euch die ganze Nacht quasi auf eine Anhöhe retten musstet. Aber vielleicht kannst du auch diese dramatischen Stunden dann gleich noch einmal für uns schildern. Vielen lieben Dank erstmal, dass ihr beide bereit seid, sicherlich auch ein paar persönliche Erfahrungen hier zu schildern. Und ich würde vorschlagen, ja, wir steigen einfach direkt ein in diese Tage 14., 15. Juli 2021. Recki, wie hast du das erlebt?
Ja, erstmal im Rückblick kommt mir das manchmal vor, wie als wäre es 50 Jahre her und nicht 5, wie aus einem anderen Leben. Aber manchmal, habe ich ein neues Schild in der Steinfelder Straße in Nettersheim an einem Gebäude gesehen, wo die Hochwasserlinie eingezeichnet war nach 5 Jahren. Jetzt, glaube ich, ist das aus dem Grund da aufgehängt worden. Da habe ich so ein Flashback gekriegt. Aber normalerweise denke ich nicht großartig daran zurück, obwohl ich natürlich täglich daran erinnert werde. Allein dadurch, dass ich immer noch in dem Gebäude meinen Betrieb habe, der damals zerstört worden ist. Und insofern, also es ist so ein bisschen zweischneidig. Am liebsten denke ich nicht daran.
Was kommt dir am ehesten in Erinnerung? Sind es irgendwie so Bilder, die sich eingebrannt haben im Kopf? Oder bei einigen schildern mir auch immer, dass das auch oft Geräusche sind, also dieses tosende Wasser. Was ist das, was, wenn du so ein Flashback hast, was kommt da am ehesten?
Also ich habe keine Panikgefühle, wenn ich Wasserrauschen höre oder so. Das sind mehr so Bilder, die ich im Kopf habe, wie ich selber im Wasser gestanden habe, wie ich versucht habe, mich selbst zu retten, aus dem Wasser raus wieder ins Gebäude und wie ich mein Handy über den Kopf gehalten habe, damit das nicht nass wird. Und weil ich dachte, ich könnte das noch gebrauchen, was eine Fehleinschätzung, ne? Und solche Dinge, also oder wie... ich bin mit meinem Schwiegervater im Restaurant mit Wasser bis zum Bauch an der Theke gestanden habe und noch einen Schnaps getrunken habe, weil wir da eingesehen haben, dass wir eh nichts mehr retten können.
Das heißt, ihr habt versucht noch so viel wie möglich im Restaurant zu retten, bis ihr irgendwann erkannt habt, das hat hier ein Ausmaß, das bringt nichts und dann hast du dich quasi irgendwie in Sicherheit begeben.
Ja, es ging zwar schnell, aber nicht so schnell, dass du nicht die ganze Zeit noch gedacht hast, oh, jetzt steht uns das Wasser bis zum Knöcheln. Schlimmer wird es nicht werden. Als es dann kniehoch stand, hast du wieder gedacht, schlimmer kann es aber jetzt wirklich nicht werden. Also hast du natürlich irgendwie alles, was einen Wert hatte, irgendwie auf Tische gestellt oder in die erste Etage gebracht und so. Und, aber irgendwann stieg das Wasser so schnell an, dass quasi die gefüllten Kühlschränke umgefallen sind und die Lage wurde echt brenzlig. Also die ganze Zeit hast du natürlich immer die Erwartung gehabt, so schlimm kann es ja nicht werden.
Ja. Ja, interessant. Wir sind wenige Zeit vorher noch über die Steinfelder Straße gefahren und da lief das Wasser ja dann dementsprechend runter und da war quasi diese Senke, wo dann Restaurant drin liegt, eben noch nicht befüllt. Da war es nur Wasser, was runterkam. Ja. Und ich kann mich selber daran erinnern, dass ich das damals gar nicht verstanden habe, was da wirklich passiert ist. Mhm. Und ich glaube, du hattest mir im Nachgang dann irgendwann mal ein Video zugeschickt, was du von oben aufgenommen hast. Und ich glaube, da lagen anderthalb Stündchen oder was weiß ich auch immer zwischen, wie schnell das dann nachher wirklich tatsächlich alles vollgelaufen ist.
Ja, genau. Also wir haben tatsächlich, waren noch so naiv zu glauben, dass wir uns ein paar Sandsäcke retten könnten und haben von der Gemeinde ein paar Säcke besorgt. Aber als die Säcke dann ankamen, war es schon zu spät für die Säcke. Mhm. Also das war eine Situation, die niemand exakt so vorhergesehen hat, in dem Ausmaß.
Ja. Sandsäcke sind, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Ihr, Daniel, habt mit dem THW Sandsäcke gefüllt. Auch in der Hoffnung oder in der Motivation, damit halt Menschen zu unterstützen, so ihr Eigentum, ihre Häuser besser absichern zu können.
Ja, das ist korrekt. Wir haben dienstags immer abends Dienst und an dem Dienstagabend vor der Flut, vor den Fluttagen, haben wir einfach mal unsere gefüllten Sandsäcke auf eine Wechselbrücke und auf einen LKW verladen. Da hatten wir schon mal so 1300 gefüllte Sandsäcke, die wir im Bedarfsfall direkt ausfahren können. Insgesamt haben wir 3000 gefüllte bei uns immer vorrätig und dann haben wir überlegt, lass uns morgen noch was Sand ankommen. Wenn die Prognosen so bleiben, dann werden wir wieder weiterfüllen. Ja, und dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden wir dann um 4.30 Uhr, wurden dann unsere Einsatzkräfte alarmiert, mit gefüllten Sandsäcken nach Stolberg-Rötschen in die Städteregion Aachen zu fahren, um die da auszuliefern. Da waren dann auch Helfer von uns aus Schleiden schon unterwegs und dann gegen 6 Uhr wurden wir dann nochmal vom Kreis, von der Leitstelle alarmiert, Sandsack zu befüllen mit unserer Sandsackfüllmaschine für unsere Region hier. Und dann haben wir dann ab morgens 6 Uhr angefangen, zusammen mit den Feuerwehrkameraden aus unserer Region, der Löschgruppe aus Oberhausen, nachher mit der Löschgruppe Hollerath-Ramscheid, die haben uns unterstützt, haben wir den ganzen Tag Sandsäcke gefüllt. Es kamen dann Anforderungen. Gemeinde Hellenthal braucht 300 Stück, Stadt Schleiden braucht 500, Mechernich braucht 1000, Zülpich braucht 500 und so weiter. Und so ging das den ganzen Tag über und der Regen hörte ja auch nicht auf. Und dann kam irgendwann mal ein Helfer zu mir und sagte: Immer, hier stimmt was nicht, geh mal gucken, unser Keller läuft voll. Weil wir hatten uns die ganze Zeit halt draußen auf dem Hof aufgehalten. Und waren Sandsäcke am Befüllen oder am Laden und so weiter. Und dann sind wir gucken gegangen, da war unser Keller schon am Volllaufen. Ja, und dann haben wir dann mal angefangen, bei uns in der Unterkunft Sandsäcke auszulehnen, dass das nicht weiter höher steigt. Ja, und dann ging das Ganze so bis circa 21 Uhr. Dann hatte ich mit der Feuerwehrführung in Schleiden telefoniert und habe gesagt, hier stimmt was nicht. Die Weiherstraße, wo wir sind, die läuft voll. Ja, stimmt, wir müssen Oberhausen aufgeben. Ich sage, wir haben aber ein Problem. Radio Euskirchen hat im Vorfeld Werbung gemacht, THW braucht Unterstützung beim Sandsäcke befüllen. Ich sage, ich habe hier 17 Zivilisten auf dem Hof stehen, die muss ich irgendwie wegkriegen. Und ich hatte im Vorfeld mir alle Namen an der Tafel aufschreiben lassen, im Hinblick, denen irgendwann mal ein Dankeschreiben zu machen. Aber dass ich die Namen vielleicht brauche, um zu sagen, der war bis 21 Uhr, 21.30 Uhr bei uns noch, da hat ja keiner mehr im ersten Moment dran gedacht. Und dann haben wir gegen 21 Uhr unsere Sandsack-Füllmaschine ausgemacht, haben Lage besprochen, haben gesagt, wir können keinen hier lassen. Wer möchte, kann hier bleiben. Wer nicht, kann noch irgendwie versuchen, auf den Berg zu kommen. Und die Zivilisten sind dann halt auch alle gegangen, beziehungsweise mit dem Trecker noch weggefahren und so weiter. Ja, und wir haben uns dann auf so eine Anhöhung bei uns auf dem Gelände, so 1,25 Meter hoch, haben wir uns dann da hingestellt mit so einem Fallpavillon und konnten dann sehen, wie das Wasser die ganze Zeit steigt. Ne?
Hattet ihr da schon irgendwie die Vorahnung, dass ihr da vermutlich die ganze Nacht verharren müsst? Oder ihr seid ja auch lange noch davon ausgegangen, ähnlich wie Reckis beschrieben hat, dass das mit Sandsäcken irgendwie ja weitestgehend zu regeln sein wird, dass man einfach viele Sandsäcke verteilt an alle Kommunen. Aber dann, als ihr gemerkt habt, das hat hier ein anderes Ausmaß, ihr seid selbst betroffen, ihr müsst da hoch auf die Anhöhe, da ist euch wahrscheinlich auch klar geworden, dass das eine ganz andere Dimension hat. Aber hattet ihr schon diese Vorahnung, ihr müsst jetzt da wahrscheinlich lange bleiben, oder war eher so das Gefühl, wir bleiben jetzt mal ein Stündchen hier oben und dann wird das Wasser wieder sinken?
Nee, wir hatten also noch versucht, mit Big Packs unser Gelände zu schützen und haben schon gemerkt, dass das gar keinen Zweck mehr hatte. Und dann blieb dann die Überlegung, gehen wir erst zum Obergeschoss oder auf die Anhöhe. Das Problem ist, erst im Obergeschoss, dann wären wir gefangen gewesen, weil wir ja nicht wussten, wie hoch es noch steigt. Und von der Anhöhe hätten wir immer noch die Möglichkeit gehabt, durch den Wald hoch nach Kerperscheid. Jetzt kommt noch die Besonderheit dazu, wir hatten noch, waren die Einzigen, die in Oberhausen noch Strom hatten. Wir hatten einen Stromerzeuger auf einer Gitterbox mit Europaletten. Und darauf war dann nochmal ein Strahler und da war das einzige Licht. Und dann hörten wir halt noch Schreie von der Hauptstraße, von der Trierstraße. Und dann sind wir nochmal mit dem Radler da raus und haben dann da noch eine Frau eingesammelt, die versucht hatte, oberhalb der Trierstraße auf den Berg zu kommen, aber durch die Fluten ist sie weggerissen worden. Und dann erzählte die uns dann, sie hätte ihren 9-jährigen Jungen verloren, ob wir den hätten. Und wir konnten das leider nicht bestätigen. Dann kam dazu, dass Funk ausfiel. Wir hatten noch Kameraden mit einem LKW und mit einer Wechselbrücke im Kallergebiet unterwegs. Da war kein Kontakt mehr. Wir wussten, der andere LKW, der war Richtung Heeren unterwegs, hatte noch Personen aufgegabelt und hat die dann nach Heeren raufgebracht. Aber irgendwann war die Funkverbindung und Telefon war ja eh ausgefallen. Und dann haben wir, wie gesagt, dann da oben ausgehalten und dann kam auch so langsam der Geruch vom Heizöl, von den ganzen Tanks. Und diesen Geruch, bin ich ehrlich, den habe ich tagelang noch immer in der Nase gehabt. Das ging einfach nicht raus. Und dann kam dann irgendwann nachts der Moment, neben uns ist so ein Firmengelände, die kamen bei unserem Zaun und fragten, ob wir eine Mutter hätten, weil sie hätten einen Jungen, der würde seine Mutter suchen. Und haben wir den Jungen über den Zaun geholt und dann zu seiner Mutter gebracht.
War wahrscheinlich der emotionalste Moment, oder?
Ja. Merkt man doch heute noch, ja. Nach 5 Jahren.
Wahnsinn.
Ja, gerade glaube ich, wenn, also so diese Geschichten, ne, die, wo man nicht weiß, diese Ungewissheit. Bei mir war die Perspektive ja eine ganz andere. Ich war in Euskirchen im Kreishaus. Ich habe vorher noch das Impfzentrum besucht in Marmagen. Wir waren ja in der Zeit der Corona-Pandemie und ich war dort, habe mir angeschaut, wie es mit den Impfen läuft, hatte selber meine Zweitimpfung an diesem Tag und hatte eigentlich das Gefühl oder den Plan, dann nach Hause zu fahren und so ein bisschen auszuruhen, wie man das machen sollte. Und hatte dann schon, das war ja so am Nachmittag, als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich bin am Blankenheim vorbeigefahren, aber die A schon sehr, sehr hoch, auch bei uns im Bereich der oberen A und auch in Freilingen so ein paar Stellen, wo so Starkregen über die Flächen kam. Und dann hatte ich schon ein ungutes Gefühl und habe dann angerufen im Kreishaus an der Leitstelle und dann hörte ich, dass wir viele Einsätze haben, also sehr viele Einsätze, Feuerwehr, aber überwiegend in dem Bereich, was ich auch am Anfang geschildert habe, ne? Viel mit Sandsäcken, die gefüllt werden und Kellerleerpumpen und dieses Ausmaß noch nicht irgendwie Menschenleben retten als als Einsatz. Und dann bin ich dann, aber weil ich so ein ungutes Gefühl hatte und so viele Einsätze, und dann bin ich nach Euskirchen gefahren und bin, weiß gar nicht, um 18 Uhr vielleicht, also irgendwie Zeitgefühl nachher verloren, dort eingetroffen und dann war es schon sehr, sehr chaotisch. Und was mich auch, ich hatte dann keinen Blick mehr fast den ganzen Tag lang, wie es draußen aussah, sondern wir haben immer nur sporadisch Informationen bekommen. Ich habe so ein paar Sachen, die haben sich bei mir so eingebrannt an Meldungen, die wir aus der Leitstelle erhalten haben. Also Nettersheim sagte mir was, weil da hieß es mal, dass da Personen auf dem Dach gewesen seien, die sich da...
Das war meine Freundin, ja.
Das war deine Freundin sogar, genau, die sich da irgendwie retten mussten. Das ist bei uns angekommen in Euskirchen und das hat mir dann irgendwie gezeigt, wie dramatisch das sein muss, dass in Nettersheim, also Menschen da auch auf dem Dach sind. Und das Zweite, was mich sehr... sehr beschäftigt hat, war, dass wir vier... Einsatzkräfte hatten, Feuerwehr und ich glaube einer von der DLRG, die in Schweinheim bei Euskirchen mit einem Boot gekentert sind. Und dann haben wir über Stunden nicht gewusst, was ist mit denen. Und das ging mir nochmal sehr nahe deshalb, weil das waren Leute, die wir quasi da reingeschickt haben. Also das waren Einsätze und Einsatzkräfte, die dann eben unterwegs waren, ähnlich wie du, die Kameraden, die in Kall und du wusstest nicht, was ist mit denen. Und ansonsten bekamen wir immer nur so sporadisch, da wo Kommunikation noch da war, mal Rückmeldungen. Dramatisch war nur mal am frühen Morgen, das wird so um 4 Uhr gewesen sein. Wir hatten die Betroffenheit vor allem so im Schleidener Tal, in Bad Münstereifel, in Euskirchen und dann ist der Horschheimer Damm quasi überflutet worden. Dann waren wir in Weilerswist und in Fernich auch noch betroffen und das waren Feuerwehrleute, die hatten wir eigentlich in den Süden des Kreises geschickt und dann kamen die vielleicht nach Hause oder und sowas und waren dann ebenfalls auch dort betroffen, dass wir quasi überall das waren. Und mir ist dieses ganze Ausmaß dann tatsächlich ja erst in den Tagen danach, manches sogar erst in den Wochen danach, wenn ich solche Geschichten, wie du das ja auch schon mal erzählt hast mit dieser Mutter und mit dem Kind, ja, wenn andere mir so Geschichten erzählt haben, was die da erlebt haben da draußen, so, also auch jetzt 5 Jahre danach, wenn mir dann nochmal einige berichten, wie das gewesen ist, also es geht mir nach wie vor unter die Haut und ich glaube, so viele Geschichten, die es gegeben hat und dramatische Situationen, die ich noch gar nicht kenne, das ist ja wirklich schon etwas gewesen, was sich individuell für jeden, aber wahrscheinlich auch kollektiv in unser Gedächtnis immer eingebrannt hat. Mhm. Wie hast du es erlebt, Jörg? Warst du hier? Warst du zu Hause? Warst du unterwegs in der Nacht?
Ich war zu Hause und habe online gearbeitet. Also ich hatte ein 2-tägiges Online-Training und spannend war in meinem Falle, dass ich wirklich gar nichts davon mitbekommen habe, außer, dass es einfach viel geregnet hat. Und es gab ja, glaube ich, auch für den 14. Juli, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, eine Starkregenwarnung. Und ich weiß noch, dass ich damals mit meinem Kunden online gesagt habe, ich wundert euch nicht, ne, hier soll es heute etwas stärker regnen. Das weiß ich, dass ich das noch gesagt habe. Und habe dann eben hier an meinem Schreibtisch gesessen und habe den ganzen Tag einfach gar nichts mitbekommen, außer dass es geregnet hat. Und dann war ich noch mit einem Teilnehmer, und das muss 16 Uhr, 16.30 Uhr gewesen sein, mit dem war ich noch in einem einzelnen Gespräch und ich habe an meinem Rechner immer Web-WhatsApp an. Und dann bekam ich auf einmal eine Nachricht von meiner Frau, also eine WhatsApp-Nachricht, die einfach nur lautete, kannst du mir helfen, das Haus zu schützen? Und dann bin ich aufgestanden und es war alles voll mit Wasser. Und ich habe nichts, aber auch wirklich gar nichts davon mitbekommen über den Tag. Und dann bin ich raus und dann haben wir, und das sieht man tatsächlich auch im Garten heute noch, mit einer Spitzhacke versucht, eine Furche da reinzuschlagen, um das Wasser abzuleiten, weil wir 2016 hier schon mal ungefähr 50 Zentimeter Wasser im Haus nach einem Starkregen stehen hatten. Also das heißt, wir wussten, wie das war. Wir wussten auch, wie das Wasser dementsprechend kam. Und wir haben dann, ich weiß es nicht mehr, 3, 4, 5 Stunden haben wir versucht, das fernzuhalten. hat einen Lohnunternehmer hier aus dem Ort da, wo wir gefragt haben, ob der uns mit dem Bagger eine Furche ziehen kann, wo er selber gesagt hat, er glaubt, dass er mit dem Bagger dann gar nicht mehr rauskommt. Und interessanterweise hatten wir vorne noch einen riesigen Berg von Rindenmulch liegen. Und daraus habe ich einen Damm gebaut und konnte das Wasser so mit Rohren gefühlt am Haus vorbeileiten. Also erstmal das Wichtigste. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass das Wasser immer weiter stieg. Und ich weiß nicht mehr die Uhrzeit. Ich weiß noch, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, wir müssen jetzt reingehen. Wir müssen einfach nur hoffen, dass sich nichts mehr tut. Und dann ging das Wasser aber tatsächlich irgendwann zurück. Und dann ploppte bei mir, und ich weiß noch, das war eine Nachricht von Focus Online, eine Nachricht auf, dass der Raum Ahrweiler Katastrophenalarm ausgelöst hatte. Und das war so das allererste Mal das Gefühl, da passiert gerade was ganz Großes. Weil vorher, bin ich ganz ehrlich, waren wir nur mit uns selbst beschäftigt, irgendwie das Wasser hier wegzuhalten. Und ähnlich wie es bei dir der Fall ist, ich hatte am nächsten Morgen einen Termin in Rheinbach bei einem Arzt und bin dann danach, also ganz normal morgens, wollte ich da hinfahren und es waren ja gar keine Straßen passierbar. Und dann habe ich das allererste Mal festgestellt, also irgendwas stimmt nicht. Also mir war das Ausmaß dessen, was da passiert ist, in der Nacht selber noch gar nicht bewusst. Das regelte sich natürlich dann am nächsten Tag automatisch und dann weiß ich noch, dass ich überlegt hatte, irgendwas machen zu wollen und habe mich dann versucht, auf zum Nürburgring zu machen, weil es da hieß, dass da ein Verteilzentrum eingerichtet werden soll. Und dann bin ich auch in meinem subjektiven Empfinden das allererste Mal die Strecke hinten Richtung Nürburgring gefahren. Und da an den Campingplätzen, da habe ich Bilder gesehen, wo für mich klar war, das ist mehr in Anführungszeichen als nur eine Überschwemmung. Und ich habe da gestern noch in den sozialen Medien einen Bericht drüber geschrieben. Deswegen ist die B258 412 da hinten für mich mittlerweile auch so eine Strecke geworden, wo ich immer wieder lang fahre, aber in dem Moment im Positiven, ja, um für mich Dinge so zu verarbeiten. Wir sind ja gestern und vorgestern an Erft und Oft vorbeigelaufen. Ich habe mir noch nie die Zeit genommen danach, um mir diese ganzen Regionen oder wirklich nochmal anzugucken.
Wie war für euch so dieser Morgen danach? Also
bei dir weiß ich es noch. Du weißt es noch? Du hast ein Bild gepostet.
Habe ich das Bild gepostet, wo ich einen Fisch auf dem Bürgersteig gefunden habe?
Ja, genau. Genau. Ja.
Also ich habe mich in der Nacht zurück ins Gebäude gerettet, weil ich wahrscheinlich sonst genauso gestorben wäre wie mein Schwiegervater. Weil unsere Idee war ja, wir müssen ja nur über die Steinfelder Straße, die natürlich nicht passierbar war, um den Berg hochzukommen, und wir wären gerettet gewesen. Und mein Schwiegervater ist zuerst gegangen, meine Freundin als Zweite, und ich, der Kapitän des Freistaats, war der Letzte, der aus dem Haus ging, habe das beobachtet und bin noch ein Stück gegangen, bis ich mir gedacht habe, wenn du einen Schritt weiter gehst, dann bist du auch weg. Also habe ich mich zurück ins Gebäude gerettet. Mein Leben hat gerettet, dass die Tür auf war. Ich hab die nicht zugekriegt und die ist nicht zugeschlagen, zum Glück. Weil sonst hätte ich die ganze Nacht im Wasser verbracht und das wäre wahrscheinlich nicht gut gegangen. Ich habe mich dann in die erste Etage gerettet, hatte keine Klamotten, also ich war nass, habe mich ausgezogen, ich habe noch eine Kochjacke gefunden und irgendwann, also ich habe natürlich permanent versucht, übers Handy Freundin zu erreichen etc. Ich habe mit meinem Kumpel in Köln versucht, SMS auszutauschen, was manchmal funktioniert hat. Über ihn habe ich quasi erfahren, dass wir nicht die Einzigen sind, die davon betroffen sind. Und irgendwann habe ich dann mal eine Stunde gepennt oder so. Und als ich wieder wach wurde, war das Wasser weg. Das war wahrscheinlich auch, es wurde gerade hell, also ich schätze mal so 4 Uhr morgens oder so. Bin dann in meinen Kochschuhen, Unterhose und Kochjacke bin ich raus auf die Straße und habe da erstmal das Ausmaß vor der eigenen Haustür gesehen. Also dieses komplette Chaos, das man sich nicht vorstellen kann. Autos auf dem Dach liegend, kaputt, Treibgut quasi, das überall rumhing, die Straße kaputt und so weiter und so fort. Und Ich kann mich tatsächlich an die 3 Tage nach der Flut, also danach, nachdem ich in meinen eigenen Biergarten kam und wo nichts mehr stand und so, und ich habe im Dreck habe ich ein Bier gefunden. Und dann habe ich den einzigen Stuhl, den ich noch finden könnte, aufgestellt, habe mir das Bier aufgemacht und erst mal ein Bier getrunken. Und danach kann ich mich an fast nichts mehr erinnern für 3 Tage.
Weil du dann wahrscheinlich so irgendwie...
Ich glaube, das war der Schock, der dann eingesetzt hat. Ja. Und mein Kumpel kam dann aus Köln, hat dann quasi alles geregelt, weil natürlich der Laden komplett zerstört war. Alles musste raus auf die Straße, das wurde abgeholt und so. Und ich habe nur zugeguckt. Also ich war nicht ansprechbar. Und erst danach, also 3 Tage später, bin ich wieder aufgewacht quasi und habe dann wirklich verstanden, wie groß die Katastrophe war.
Ich habe das auch mal mitbekommen, dass natürlich jeder so seinen Bereich gesehen hat und viele sich auch gewundert haben, warum wird denn hier jetzt nicht mehr getan?
Ja, ja.
Also warum kommen jetzt hier nicht irgendwelche Hubschrauber oder Einsatzkräfte ohne Ende? Das hat mir eine Familie berichtet aus Kreuzweingarten, ausgerechnet mal vorbeigelaufen gestern.
Ja, ja.
Und die haben in so einem Bungalow gelebt und die konnten ja dann nicht in die erste Etage gehen, weil es die einfach nicht gibt. Und dann haben die sich noch frühzeitig aus dem Haus hinausgerettet und sind dann über eine Leiter, die sie irgendwie gefunden haben, so gerade noch auf eine Garage hinaufgeklettert. Die hatten so eine Garage. Und dann haben die ganze Nacht auf dieser Garage verbracht. Mhm. Und die haben am Anfang so... erzählten die mir so ein Unverständnis und so eine Wut gehabt, warum werden wir jetzt hier nicht irgendwie gerettet? Und dann fuhr mal Feuerwehr mit Blaulicht irgendwo vorbei und ähnliches. Und die berichteten mir dann nachher, dass mit so ein paar Tagen sie einfach auch dann irgendwie erkannt hatten, was das für ein Ausmaß hatte und dass sie ja in dem Moment auf der Garage sicher waren und sich die Einsatzkräfte halt um andere kümmern mussten, die vielleicht nicht irgendwo auf einer Anhöhe im ersten Stock oder auf einer Garage halt irgendwo waren. Und ich glaube, dass dieses Ausmaß ist tatsächlich, dass wir so diese Gleichzeitigkeit hatten in so vielen betroffenen Orten, etwas, was das einfach einfach auch nicht zu fassen war. Ne? Was man auch, glaube ich, also was auch wir so also nach und nach erst überblicken konnten in Ausgerechnet. Wie war für dich der nächste Morgen dann, Daniel?
Ja, dabei. Nochmal gerade auf den 14. nochmal selber zu kommen. So gegen 19 Uhr schwammen dann auf einmal auf der Trierer Straße, das ist die Hauptstraße in Oberhausen, die ersten Mülltonnen quer drüber. Und dann denke ich, das ist ja wie im amerikanischen Katastrophenfilm. Das hat man ja vorhin nie gesehen.
Genau.
Und und glücklicherweise war dann in der Nacht waren 2 Helfer, die von uns unterwegs waren, Richtung Herren und so. Die sind in der Nacht dann von der Glashütte aus, die ist ein bisschen erhöht, da den LKW abgestellt und dann über den Berg zu uns zur Unterkunft dann gekommen. Da waren wir schon mal froh, dass wir die Kameraden schon mal wieder da hatten. Ja, und dann an dem anderen Morgen, das war dann auch, sag ich mal, fast wie so ein Katastrophenfilm, überall ging die Haustüre auf, jeder guckt mal raus, was ist überhaupt passiert. Mein Gedanke war, mach mal Radio Euskirchen an. Da war ich aber auch schnell am Boden der Tatsachen, weil Radio Euskirchen funktionierte nicht mehr.
Genau, ja.
Ja, und habe ich gesagt, jeder darf nach Hause, weil keiner von den Einsatzkräften wusste ja, steht mein Zuhause noch oder was ist zu Hause passiert. Habe ich jedem freigelassen. Manche sind gefahren, manche sind auch geblieben. Wir wussten ja auch nicht, sind die Straßen überhaupt passierbar. Ne? Sind noch Kanaldeckel drin, ist alles weg. Ja, dann haben wir eigentlich an dem Donnerstag mal angefangen, erstmal selber so um die Weiherstraße rum zu gucken, was Sache ist. Wir haben unser altes Schlauchboot, was über 40 Jahre alt ist, nochmal ausgepackt und haben dann damit Menschengut und Habgut gerettet. Ne? Und dann fing man an, zusammen mit der Feuerwehr zu pumpen, die Keller leer zu pumpen. Ne? Und dann am Donnerstagabend bin ich dann mal bis Schleiden gekommen und habe schon gesehen, wie dann da am Baustoffmarkt, wie ich sag mal, die ganzen Styroporklötze und Styrodurklötze, die alle vom Baustoffhändler einmal komplett über den Rewe-Parkplatz da verteilt waren. Und dann war ich noch nicht bis Gemünd gewesen. Ne? Hm. Da waren mir dann halt die ersten Tage, der Donnerstag, der Freitag, in Oberhausen aktiv und haben uns dann so langsam mal Richtung Schleiden runter, beziehungsweise Richtung Gemünd runter. Aber du erwähnst ja auch mit fremder Hilfe. Da hat man an dem Freitag auch schon gesehen, das war wieder typisch THW. Da waren die ersten Einheiten, die hatten auf der Fahrertür draufstehen, Ortsverband Gelsenkirchen, Ortsverband Mönchengladbach. Da kamen schon die erweiterten Einheiten her, für bei uns in der Region zu helfen.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, das Bild, was sich dir da gezeigt hat, als da diese Mülltonnen rumschwammen, wie in so einem amerikanischen Katastrophenfilm. Wahrscheinlich spreche ich da für uns alle, dass wir uns niemals hätten vorstellen können, dass wir sowas hier in unserer Region mal erleben. Und da würde mich mal interessieren, Markus, wie gesagt, du warst ja dann nun damals, ich sage jetzt mal in der Heeresleitung politisch gesehen, auch aktiv und bei euch kam ja vieles zusammen, ja, aber auch ja logischerweise in einer Dimension, die wahrscheinlich noch niemand jemals erlebt hat. Wie war das damals für dich oder ich sage jetzt mal für euch und die Einheiten vor Ort, da erstmal so einen Überblick drüber zu bekommen?
Ja, ich glaube, rückblickend muss man natürlich sagen, dass wir mit der Dimension einfach überfordert waren. Das, glaube ich, muss man auch so formulieren in der Klarheit. Wir haben Einsatzzahlen rein quantitativ gehabt in dem Zeitraum. Für unsere kleine Leitstelle hatten wir da was von 6.000 Einsätzen in dem Bereich. Das übersteigt das, was die größte Leitstelle Deutschlands, die Feuerwehr Berlin, bewältigen könnte. Das ist das eine. Und das, also das zu überblicken, war unglaublich schwierig, weil wir an allen Stellen das hatten. Wir hatten sehr früh an dem Abend alles an überörtlicher Hilfe angefordert, was wir anfordern konnten, als uns klar war, dass unsere eigenen Einsatzkräfte das nicht schaffen können. Das Problem war so ein bisschen, dass im gesamten Rheinland die Betroffenheit da war. Daniel, du hast eben erzählt, ne, ihr seid ja auch am frühen Tag nach Stolberg gefahren. Ja. Das heißt, im Aachener Bereich war eine Betroffenheit, im Rhein-Sieg-Kreis eben entsprechend Betroffenheit. Das heißt, die Kräfte, die dann nachher zu uns kamen und auch im Laufe der Nacht angekommen sind, die kamen halt zum Teil aus dem Ruhrgebiet dann hierhin und die brauchten Stunden, bis sie dann auch da waren. Das dauerte teilweise, das war so das, was wir versucht haben. Wir wussten, das ist gerade etwas, das können wir nicht mehr bewältigen. Das heißt, wir haben so viel angefordert, was irgendwie möglich war. Aber es brauchte halt eben Stunden. Und dann war für uns sehr weit oben in der Priorität, das klingt vielleicht auch falsch, aber wo wir sehr viel mit zu tun hatten, war die Frage Steinbachtalsperre. Weil da ja auch der Dammbruch drohte um ein noch größeres und schlimmeres Ausmaß. Das heißt, da haben wir dann durchaus so ein bisschen einen Fokus drauf gelegt, zusammen mit der Stadt Euskirchen und der Einsatzleitung. Da eben entsprechend haben wir uns darum gekümmert, wie können wir die Menschen evakuieren, die in den Ortschaften unterhalb der Steinbachtalsperre sind, und haben dann auch viel improvisiert, Busse organisiert, dann geschaut, wo bringen wir die hin. Dann haben wir die nach Euskirchen gebracht, in unsere Schule, ins Thomas-Esser-Berufskolleg, um dann eine halbe Stunde später zu erfahren, dass das Berufskolleg vollläuft. Und dann weiß ich noch, wie ich immer wieder versucht habe, ich hing immer wieder so am Fenster, du kennst die alte Leitstelle noch im Kreishaus, immer habe ich versucht, Handyempfang zu bekommen und habe dann, weil die klassischen Kommunikationswege über den Digitalfunk zu den Koordinierungsstellen der Feuerwehren, über die wir normalerweise kommunizieren, auch nicht mehr alle funktionierten, habe ich versucht, irgendwie in Weilerswist Bürgermeisterin jemanden zu erreichen, weil wir in Weilerswist noch nicht betroffen waren. Unsere Idee war dann, vom Thomas-Esser-Berufskolleg bringen wir diese Menschen, die wir evakuiert haben, in Richtung Weilerswist. Das hat nachher auch funktioniert und die sind dort in der Schule und in der Turnhalle untergebracht worden. Aber es waren so so diese Dinge, die wir gemacht haben. Ich weiß, ich habe dann Warnmeldungen nachher selber geschrieben, weil wir natürlich auch mit einem begrenzten Personalstamm da waren. Viele selber betroffen, viele kamen nicht mehr nach Euskirchen ins Kreishaus. Das heißt, man hat, glaube ich, einfach so funktioniert. Also an der Stelle war dann logisch, mir wurden zwischendurch Fragen gestellt nach dem Motto, okay, wir haben die und die Dimensionen. Ich musste den Katastrophenfall feststellen, was ich dann getan habe. Solche Entscheidungen waren quasi meine Entscheidungen. Aber sonst habe ich genauso versucht mitzuarbeiten wie all die anderen, die da saßen, sondern ich habe geschaut, okay, was kann man tun, welche Handynummer habe ich noch, wen kann ich versuchen zu erreichen, was ist eine Idee, wo können wir was machen. Aber bei der Vielzahl an Punkten, die da anfielen, ne, waren wir einfach nicht in der Lage, das alles zu steuern, sondern wir haben dann Fokus Steinbach-Talsperre, diese Evakuierungen, Kräfteanforderungen überregional, so viel wie möglich hierhin und dann sukzessive versuchen, ein Lagebild zu bekommen, wo ist besonders schlimm, wo ist was zu tun und dann haben wir uns erst in den Tagen danach so mehr und mehr ein Bild machen können. Ich weiß noch, ich selbst bin bis zum nächsten Tag, also bis zum 15. Juli, dann die ganze Nacht durch und dann bis nachmittags im Krisenstab und im Kreishaus gewesen und hatte dann so für mich den Impuls, ich muss jetzt mal raus und das irgendwie sehen. Und ich weiß, ich bin nach Gmünd gefahren und das hat mich dann wirklich erschüttert, weil du kanntest vorher, es kamen die ersten Todesmeldungen, das war auch schlimm. Also als wir da saßen, ja, das hat auch was gemacht, dann war es plötzlich mucksmäuschenstill, als wir die ersten Todesmeldungen gehört haben, die uns von Feuerwehr mitgeteilt waren. Dann war es wirklich mucksmäuschenstill. Und trotzdem war das irgendwo noch nicht so greifbar. Ne? Du hast eben gesagt, wie in so einem Katastrophenfilm. Für mich wirkte das so, als ich in Gmünd dann nachher stand, als ob ich irgendwo im Kriegsgebiet bin. Da türmten sich da irgendwie Autos, die Straße irgendwie da aufgebrochen. Also das war wirklich schlimm, es dann konkret zu sehen. Vorher ist das abstrakt, eine Meldung, viele Einsätze und Menschenleben in Gefahr. Aber wenn man dann sieht, wie das da aussieht, und dann habe ich da Menschen gesehen, die saßen da vor ihren Häusern, vielleicht ähnlich, Recki, wie bei dir, erstmal so völlig in Schockstarre. Die saßen einfach da, so vor dem Nichts. Und dann bist du ein halbes Jahr als Landrat im Amt, bist irgendwie gewählt worden, hast das Gefühl, ich will für die Menschen da sein, hast aber in dem Moment null Plan, was kann ich jetzt tun, um denen zu helfen. Also hast in dem Moment, ich habe mich dann einmal zu so Leuten gesetzt in Gmünd und habe einfach mich mal 5 Minuten dahingesetzt und dann haben die nachher so ein bisschen was gesagt und wie sie sich irgendwie gerettet haben in der Nacht und so und dann hat mir das auch gut getan an der Stelle. Und das, was dann nachher kam mit, ich sag mal, Beratungen aufbauen für Wiederaufbauhilfe, psychosoziale Notfallversorgung gucken, dann mussten wir uns um Abfallentsorgung kümmern, weil der Hochwassermüll irgendwann raus musste und unser Abfallwirtschaftszentrum vollgelaufen ist. Hilfseinsätze koordinieren vom THW, der Bundeswehr, wo irgendwo aufgeräumt werden muss und einen Plan machen. Dann kam man nachher irgendwann ins Tun und hatte irgendwann mal so eine Struktur oder Hilfsgütermanagement. Wie gehen wir mit den ganzen Sachen zu, die Menschen aus ganz Deutschland zu uns bringen. Vieles konnten wir brauchen, manches aber sicherlich auch nicht. Und das irgendwie nachher ging das irgendwo in so eine geregelte Bahn. Aber so am Anfang, so diese ersten 1-2 Tage, musste ich mich auch zwischendurch selbst irgendwie sortieren. Das war schon nicht einfach. Und für mich war es immer noch so, ich bin dann, ich glaube, 2 Tage nach der Flut das erste Mal wieder zu Hause gewesen. Und ich komme dann nach Hause, und da war auch Wasser, was vorbeigelaufen ist, aber wir waren zu Hause nicht betroffen. Ich hatte Strom, ich hatte Handy- und Internetempfang, was ich im Kreishaus kaum hatte. Ich hatte eine Familie da, der es gut ging und ich war echt so demütig. Ne? Und dann, klar, eine herausfordernde, belastende Tätigkeit, aber ich musste dann dran denken, absurd, aber teilweise fast so ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, dass es mir so privat total gut ging und alles irgendwie da war und ich mir um saubere Wäsche und um Essen und Trinken zu Hause keine Sorgen machen musste und alle gut versorgt waren, während ich dann die ganzen Menschen gesehen habe in Bad Münstereifel, in Euskirchen und überall, die da waren. Ne? Das fühlte sich irgendwie super seltsam an. Hast du ja auch beschrieben. Manchmal war es ja auch so, du fuhrst 2 Kilometer weiter, irgendwie den Berg ein bisschen hoch und da war die Welt total in Ordnung. Ja. Und direkt um die Ecke sieht es aus wie im Katastrophengebiet. Also so dieses parallele Nebeneinander, das war so ganz unwirklich, das irgendwie zu greifen. Und ich glaube, ich habe dann einfach irgendwie das gemacht, was ich machen konnte und gearbeitet und getan. Und das ist mir dann nachher irgendwie erst Wochen oder Monate später aufgefallen, was das irgendwie so auch ausgemacht hat. Und jetzt selbst heute, wenn ich drüber nachdenke oder jetzt drüber rede, jetzt so 5 Jahre danach, dann ja, kommt man immer wieder nochmal so ins Reflektieren rein.
Ja. Aber jetzt stell dir vor, du wärst betroffen gewesen. Hättest du ja auch in deiner Amtstätigkeit nicht funktionieren können.
Ja, wir haben die Frage nie gestellt. Ne? Ich weiß, das ist auch meine jetzige Landratskollegin aus Ahrweiler, die war damals noch Bürgermeisterin, auch selber betroffen, dann berichtete, auch Einsatzkräfte, ne, die selbst betroffen waren, dann trotzdem teilweise weitergeholfen haben. Also ich habe riesigen Respekt, ne? Allein schon betroffen zu sein, das hinzubekommen und dann Leute, die dann daneben auch noch irgendwo eine Amtstätigkeit oder von der Hilfsorganisation damit unterwegs waren, wie die das hinbekommen haben. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also wirklich alle Achtung, was da einige auch geleistet haben. Ich glaube, ihr wart ja auch teilweise tagelang im Einsatz, bis ihr euch mal ausgeruht habt. Also ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal geschlafen dann irgendwie in der Zeit, Daniel?
Ich bin an Donnerstagabend so gegen 22 Uhr, 23 Uhr mal nach Hause nach Hellenthal gefahren und war dann froh, meine Frau und mein Sohn, der war zu dem Zeitpunkt 7 Monate alt, nochmal wiederzusehen. Und ja, und dann erzählte man halt mal so die Eindrücke. Gott sei Dank war mir zu Hause auch nicht betroffen, muss ich auch dazu sagen. Wie gesagt, wir haben leider Kameraden von uns, die waren zu Hause betroffen, und aber auch die haben trotzdem die nächsten Wochen immer, standen die jeden Morgen da auf der Matte bei uns und haben mitgeholfen und Einsatzaufträge abgearbeitet. Ja. Die 2 Kameraden, die da in der Nacht in Kall unterwegs waren, die kamen dann am Donnerstagmorgen so gegen 6:30, 7 Uhr. Da kamen uns dann auch ein bisschen die Freudentränen, dass die Jungs die Nacht überlebt haben. Ne? Weil, wie gesagt, war ja kein Kontakt mehr da. Mhm. Und da weiß ich noch, wie mir, ich glaube, der Freitag war es, da waren wir in Oberhausen zusammen mit der Feuerwehr am Pumpen und dann kam ja dieses Gerücht, die Oleftalsperre droht zu brechen. Mhm. Also was das da nochmal eine zusätzliche Panik und Stress ausgelöst hat in der Bevölkerung über diese Falschnachricht, also das war schon...
Das war schlimm, das ist mir auch jetzt die Tage nochmal begegnet, weil ich mich mit einigen Menschen darüber ausgetauscht habe. Und ich weiß auch, dass das für mich in den Tagen danach, dann, als man so ein bisschen sortiert war, war so diese Kommunikationsfrage wirklich eine, mit der wir uns sehr beschäftigt haben. Einmal das Gerücht, Oleftalsperre sei gebrochen. Das war, da ging, da war richtig was los, oder droht zu brechen. Da war gar nichts dran. Das kursierte einfach so. Und wir hatten einmal die Situation, dass die Bezirksregierung Köln, die auch mal 2 Tage später bei mir angerufen haben und mir gesagt haben, wir reagieren nicht auf irgendwelche Mails. Mhm. Ich denen gesagt habe, ja, wir empfangen keine Mails. Ja. Komm vorbei, schaut euch das an. Und da haben die eine Pressemeldung rausgegeben dann nachher, das ist ja dann immer so ein paar Tage danach, und Steinbachtalsperre war immer noch die Situation, wir haben da Pumpen hingelegt daraus und der ganze Kram, aber war immer noch kritisch, weil immer noch weiter Wasser nachgelaufen ist. Und dann haben die so eine Pressemeldung rausgegeben und ja, da habe ich mich auch geärgert, weil das so ein bisschen so das war, sich selber freischreiben nach dem Motto, große Gefahr, Damm droht zu brechen und so, nach dem Motto, wir haben ja darauf hingewiesen, dass, aber das macht ja was mit den Menschen. Klar. Da waren ja Leute, die durften ihre Dörfer nicht zurück in Palmersheim, in Schweinheim, in Flammersheim, die durften nicht dahin. Also anders als die anderen, die schon alle am Aufräumen und Schlamm rausholen waren, die wussten nicht, wie sieht ihr Haus aus, die durften da nicht hin, weil wir das halt eben abgesperrt haben. Und dann kommt so eine Meldung und dann alle, oh, droht zu brechen und jetzt passiert das. Aber die Lage hatte sich gar nicht verschlechtert, weil wir Stunde um Stunde auch einige Kubikmeter Wasser rausgepumpt haben. Und ich weiß, da war eine Live-Schalte zur Steinbach-Talsperre geplant im ARD-Brennpunkt. Wir waren ja damals viel in den Medien, ich habe das gar nicht mitbekommen, wo wir überall nachher gewesen sind. Und dann war diese Meldung da im Raum. Und dann habe ich mir einen Polizeiwagen organisiert und bin mit Blaulicht hoch zur Steinbach-Talsperre gefahren und habe dann da dieser Reporterin gesagt, ich bin hier der Landrat. Und sie droht nicht zu brechen. Also ne, die Lage ist kritisch, aber sie ist unverändert kritisch. Es gibt keine Verschlechterung und bitte verbreiten Sie diese Nachricht nicht weiter, weil das total viel Unruhe auslöst. Und während der Live-Schalte machten die verschiedene Stationen, irgendwie nach Ahrweiler und dann auch eine Station zu einem Reporter nach Bad Münstereifel. Und während der in Bad Münstereifel sprach, gingen in Bad Münstereifel die Sirenen an. Und dann fragte mich die Direktorin, oh, Sie reden in Bad Münstereifel und der Reporter sagte, ist das vielleicht die Steinbach-Talsperre, die gebrochen ist? Und dann habe ich dann gesagt, das ist auf der anderen Seite. Das ist irgendwie geografisch gar nicht möglich. Das Wasser fließt nicht den Berg hoch. Also es ist, selbst wenn sie gebrochen wäre, wäre Bad Münstereifel nicht davon betroffen. Und das war im Nachhinein ist das völlig irgendwie so irre. Und ich fahre da mit einem Polizeiwagen hoch und dann erzählt aber nachher die Reporterin, also sie hat auf mich gehört und hat dann gesagt, ich habe hier eine Quelle, aber die scheint zuverlässig zu sein. Und sie sagt, die Lage ist unverändert und stabilisiert sich. Und dann hatten wir ja nachher das Glück, dass durch Unterstützung von Hubert Schilles, aber auch von zwei Mitarbeitenden der Regio, die eben reingegangen sind, auch sehr gefährlich, die sind in den Damm reingegangen unten in das Bauwerk und dann konnte der Grundablass freigelegt werden, Wasser konnte rauskommen und dann wurde der Druck eben entsprechend reduziert. Mhm. Aber das waren dann so in den Tagen danach die Dinge, mit denen wir uns rumgeschlagen haben. Ne? Diese Falschmeldungen, Olaf-Talsperre, diese doch eine gewisse Panik, Steinbach-Talsperre und ich meine, es war ja eh schon alles schlimm genug und Menschen teilweise auch traumatisiert und wenn dann solche Meldungen noch zusätzlich kommen, das hat schon eine Auswirkung, ne? Und hat mir nochmal gezeigt, habe total viel daraus gelernt, dass so diese Krisenkommunikationsfrage echt eine total wichtige ist, gerade so in Zeiten von Social Media, wo hier und da was geistert. Die Menschen brauchen irgendwo Informationen, auf die sie sich verlassen können, ne, wo sie Vertrauen haben können, okay, so ist das jetzt. Und manchmal wissen wir vielleicht noch nicht alles als Behörde, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wir irgendwie kommunizieren, um zu zeigen, ja, wir haben die Lage im Blick und wir sind da. Also wir haben unsere Krisenkommunikation und wie wir damit umgehen als Kreis, seitdem auch anders aufgestellt. Sei es nur ein Trinkwasserabkochgebot wie jetzt vom letzten Wochenende oder Hitze, die irgendwie den Rettungsdienst belastet oder ähnliches, aber wir müssen kommunizieren, damit Menschen irgendwo uns auch vertrauen und das Gefühl haben, okay, da gibt es eine Stelle, wo ich gesicherte Informationen bekomme. Ja.
Wir haben uns ja entschieden, heute diese Sondersendung zur Flut aufzunehmen, weil wir Punkt 1 erinnern wollen. Aber vielleicht auch, weil wir einfach mal dieses Ereignis, um es mal so zu nennen, aus unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen wollen und vor allen Dingen vielleicht auch mal mit der Thematik befassen sollen, gibt es irgendwelche Aspekte, aus denen wir vielleicht sogar gestärkt rausgehen können. Und wir haben ja hier mit unserer Hilfsinitiative Eifel für Eifel über die sozialen Medien ein unfassbar großes Netzwerk aufbauen können. Wo sich ganz, ganz viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagiert haben. Wir haben damals so viel Hilfsgüter bekommen. Wir haben so viele Menschen gehabt, die sich engagiert haben. Und das war wirklich schon aller Ehren wert. Und du hast uns am Verteilzentrum auch mal
besucht. Engelgau, ne?
Ja, in Engelgau, genau. Wir waren hier 2 Wochen in der alten Schule und dann, ich glaube, noch 10 Monate in der Scheune untergebracht. Und ich kann mich noch daran erinnern, weil du es eben auch angesprochen hast, dass ich in der Anfangszeit überall hingefahren bin. Also ich kann mich daran erinnern, da war ich in Dorsel, wo es hieß, dass da eine Dame psychosomatische Unterstützung brauchen würde und dass niemand da wäre, weil man Leichen auf dem Grundstück gefunden hätte. Und dann bin ich da hingefahren und es war dann tatsächlich so, da standen dann überall die Leichenwagen. Mit diesen Spürhunden, ja, und das war ein total surreales Bild. Ich habe mich dann mit der Dame unterhalten, mit ihren Kindern und habe da Hilfsgüter hingebracht. Und dann sahst du dieses Bild, ja, das war für mich auch so ein Bild, was irgendwie total im Kopf geblieben ist, weil ich glaube, ich war 2, 2,5 Stunden dann da. Und genau wie du es gesagt hast, dann fährst du 3 Kilometer weiter und das Leben ist da wirklich komplett in Ordnung, weil wir hatten ja danach ein echt schönes Wetter. Ja, und warum ich das erzähle, ich habe Einen Tag vor der Flutkatastrophe war ich mit meiner Frau noch in Bad Münstereifel essen. Mhm. Ja? Und natürlich habe ich die Bilder und natürlich habe ich die Videos gesehen, aber ich habe es vermieden, mir das anzuschauen. Und ich war das allererste Mal, Recki, ich glaube 2,5 Wochen nach der Flut in Nettersheim, nämlich bei dir. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich hatte eine Interviewanfrage bekommen, ich glaube vom ARD oder ZDF, ich weiß es nicht mehr. Und da wurde mir die Frage gestellt, ob ich eine betroffene Person kennen würde, die sich für ein Interview zur Verfügung stellen würde. Dann habe ich dich angerufen, ja, und dann sind wir da hingekommen und dann hast du mit dieser Dame dann an deinem Tisch gesessen. Und dann habe ich das allererste Mal gesehen, was in meinem Heimatdorf passiert ist. Und da habe ich, glaube ich, das allererste Mal einfach nur geheult. Das war echt krass. Und warum ich das sage, du hast da gesessen und für mich warst du einfach, also für mich warst und bist du immer so ein Gesicht der Flut, weil du hast dich da nie hängen gelassen, ganz im Gegenteil, du hast dich mit eingebracht, als es darum ging, mitzukochen, irgendwelche Dinge zu tun, für dich, ich hatte immer so den Eindruck, für dich war auch das Aufgeben nie eine Option, ja, du hast dann in deinem Biergarten deine Essen angeboten, ja, in dem kleinen Zelt, bevor das dann auch noch weggeweht worden ist, aber ja, da war dann der nächste Niederschlag, wo man einfach gesagt hat, was muss ich nur verbrochen? ja, genau, aber so rückblickend betrachtet, du warst ein absolutes Stehaufmenschen, oder?
Habe ich auch gedacht. Mhm. Und das war ich auch die ersten 4 Jahre nach der Flut. Aber im 4. Jahr nach der Flut habe ich, was ich heute weiß, PTSD bekommen. Das heißt, ich hatte plötzlich starke Depressionen. Und ich hatte auch kurz vorher noch eine Krebs-OP. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Mhm. Aber da bin ich plötzlich zusammengebrochen.
Okay.
Und bei der Gelegenheit habe ich gehört, dass es die Fluthilfe noch gab in Schleiden. Und da habe ich tatsächlich noch 3 Termine mit einem Psychiater, Psychologen bekommen, bevor das Ding dicht gemacht wurde. Mhm. Und wir wissen ja alle, dass es unmöglich ist, an Termine zu kommen.
Ja. Also im Psychologen, schwierig.
Ja. Medizinischen Bereich. Und das kann man also knicken. Insofern bin ich seitdem medikamentös in Behandlung. Und ich habe seitdem sehr oft gehört, dass viele Leute erst nach Jahren zusammenbrechen. Das heißt, die Fluthilfe war eine gute Idee, hat auch vielen Leuten geholfen. Aber die Langzeiteffekte, die sollte man echt nicht unterschätzen.
Okay.
War es für dich schwierig, dir dann Hilfe zu suchen? Oder hast du das direkt...
Ich bin schlicht zur Hausärztin gegangen, habe ihr das alles erzählt. Die kennt mich ja auch und die hat mir dann geholfen.
Ja. Ich hatte oft das Gefühl, dass so einige irgendwie das Gefühl hatten, ja, so stark sein zu müssen. Ja,
natürlich,
ne?
Also sozusagen, ich brauche das nicht.
Ne? Oder
mir geht's ja gut.
Sowohl was psychologische Hilfe erst recht, hatten einige so, glaube ich, Scheu vor. Mhm. Aber auch bei finanzieller Hilfe, die ja auch in erheblichem Maße gewährt worden ist, waren einige sagen, ja, andere sind noch schlimmer betroffen. Brauche ich nicht. Dann habe ich ganz oft gehört, dass die Menschen echt so wirklich scheu hatten, sich Hilfe zu holen. Ja. Das hat immer Überzeugungsarbeit gebraucht bei vielen, das so zu machen. Ja.
Haben wir tatsächlich auch gehabt, wenn wir Hilfsgüter gebracht haben in Regionen, ne, also Straßenzüge, dass Personen gesagt haben, nee, geben Sie das anderen, die sind viel, viel schlimmer dran als wir. Also, ne, und ich weiß gar nicht, ob es eine Scham war oder genau diese Demut, von der du gesprochen hast, ne, getreu dem Motto, ich habe das Notwendigste, gib's erstmal weiter. So schlimm ist es bei mir überhaupt nicht. Mhm. Ja. Mhm.
Wie war das für dich, Jörg, als ihr da so unterwegs wart? Du hast ja gerade erzählt, dann in Nettersheim, wo du gesehen hast, wie es da aussieht. Aber du hast ja in der Zeit auch wahrscheinlich viel gesehen, aber auch viele Geschichten von Betroffenen gehört, wenn ihr dann Hilfsgüter verteilt habt. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ähnlich, Recki, wie du das eben auch gesagt hast, ich glaube, dass viele Personen erstmal so den Eindruck hatten oder das Gefühl hatten, funktionieren zu müssen. Mhm. Das hatten wir relativ häufig. Aber dann auch bereits Personen, wo du gemerkt hast, da haben die Erlebnisse was gemacht. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, in Schleiden war das. Da haben wir auch nach einer Zeit, weil die wirklich alles verloren hatten, haben wir Hilfsgüter hingebracht und waren damals ja als private Initiative dann auch in der Lage, zielgerichtet helfen zu können. Also das heißt, wenn irgendwas Besonderes benötigt wurde, waren wir in der Lage, einen Aufruf zu machen und du konntest eigentlich davon ausgehen, du hast es dann kurz danach. Und ich werde das nicht vergessen, dann haben wir eine Familie gesucht, also ein älteres Ehepärchen. Der Mann hat wirklich die ganze Zeit nur da gesessen, hat relativ anteilslos gewirkt. Und als er dann sagte, sie haben so gar nichts mehr, und dann haben wir gesagt, Mensch, was brauchen Sie denn? Ja, wir können Servietöpfe, wir können Ihnen das alles besorgen. Und dann sagt sie, ja, das wäre nett, aber alles nur zweimal. So, dann, weil du gesagt hast, okay, also sie wollte wirklich nur zwei Tassen und zwei Gläser, sagte, wir brauchen ja nicht mehr, weil das lohnt sich in unserem Alter ja sowieso nicht mehr. Und das war, weißt du, wir sind zwar da, aber wir bewegen uns eigentlich schon in eine Richtung, wo wir auch nicht mehr da sind. Das fand ich ein ganz, ganz furchtbares Gespräch, wo ich auch ganz ehrlich bin, wo ich gar nicht so richtig wusste, selber auch damit umgehen zu können. Ja, weil ich sage jetzt mal, ein normales, konstruktives Gespräch, und du kannst ja dann in dem Moment auch nur die Dinge so auf- und wahrnehmen, wie sie dann dementsprechend sind. Aber da bin ich auch der festen Überzeugung, dass es heute immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es einfach gut tut, darüber zu sprechen. Mhm. Besser gesagt, vielleicht gar nicht darüber zu sprechen, sondern zuzuhören. Ich glaube, das ist das wahrscheinlich Richtige.
Ja. Ja, bei älteren Menschen ist, ich kenne da viele Beispiele, dass die einfach auch total überfordert waren zum Teil. Dass es Hilfe gibt und auch Angebote jeglicher Form, Wiederaufbauhilfe, Hilfsgüter, alles Mögliche, aber einfach so eine Überforderung da war. Ne? Die Frage, jetzt nochmal vielleicht im hohen Alter hier so ein Haus sanieren zu müssen. Ja. Und leider sind auch einige nachher drauf reingefallen, auf so, ich sag mal, Unternehmenswürdigte, die dann irgendwie unterwegs waren und haben dann da mal eben so über Pauschalverträge gesagt, wir regeln das alles für euch, und dann sind die nachher auf vielem sitzen geblieben, weil es dann eben nicht vernünftig gemacht worden ist oder nicht lang genug getrocknet worden ist. Also gibt es ein paar Dinge, wo jetzt auch inzwischen Gerichtsverfahren laufen zu diesem Fluthilfebetrug und so Sachen. Also, aber es ist mir auch aufgefallen, dass gerade ältere Menschen da viel Unterstützung brauchten und deswegen auch sowas wie Flutbüro, du hast es erwähnt, Beratungsangebote, aufsuchende Hilfe, glaube ich, da total wichtig. Gab es irgendetwas in der ganzen Zeit, egal ob die ersten Tage oder auch Wochen danach, was euch Mut gemacht hat, so aus der Flutkatastrophe heraus? Gibt es so Momente oder bestimmte Dinge, wo ihr sagt, das hat so ein bisschen Kraft gegeben in der Zeit?
Vielleicht die Idee, dass ich mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen habe. Mhm. Also ich habe praktisch alles verloren und es ist wieder da. Ich meine, okay, ich war auch versichert, aber das hat lange nicht gereicht. Mhm. Das heißt, ich brauchte auch Spenden, die zum Glück auch reichhaltig geflossen sind, und damit habe ich mich, also deswegen war das Aufgeben für mich auch keine Option, weil ich hatte die Möglichkeit, von vorne anzufangen und da weiterzumachen, wo ich am 14. Juli aufgehört habe.
Unabhängig davon, wenn ich mir diesen Einwurf vielleicht erlauben darf, hast du es ja schon mal geschafft.
Ja.
Ja, denn am Ende des Tages dürfen wir auch nicht vergessen, du hast gesagt, wo kommen wir her? Ja, und ich glaube, aus einer Corona-Zeit als Gastronom.
Ja, die habe ich in dem Zuge fast vergessen.
Ja, genau.
Das war ja auch noch.
Das war auch noch. Gab es bei dir so einen Moment, Daniel, oder etwas, was Mut gemacht hat?
Ja, es hat auf jeden Fall Mut gemacht oder motivierend war halt, dass jeden Tag immer die Kameraden morgens auf dem Hof wieder standen oder halt bis spät tief in die Nacht rein Einsatzaufträge abgearbeitet haben. Also das hat auch wirklich die Kameradschaft nochmal zusammengeschweißt. Ich habe in der Vergangenheit immer gerne gesagt, sonst fuhren wir, sag ich mal, nach Magdeburg oder an die Elbe, fuhren Sandsäcke befüllen, Sandsäcke verbauen oder pumpen und fuhren dann wieder nach Hause. Nur jetzt war unser Zuhause selber betroffen. Ne? Das ist dann nochmal eine ganz andere Sache im Kopf. Und da muss ich sagen, die haben da alle super mitgezogen. Da bin ich auch besonders sehr stolz drauf. Was ich positiv oder was jedes Mal schön war, wenn dann so gegen abends 19, 20 Uhr, dann fuhr dann meistens immer ein Trecker mit Anhänger, mit Jungs drauf. Die fuhren dann wieder Richtung Hellental, Hollerath oder auf die Höhendörfer. Und morgens kamen die dann wieder runter und packten dann wieder mit an. Also die Freiwilligen helfen, das war immer schön anzusehen.
Gibt es bei dir was, Jörg?
Ja, eine Menge. Also ich kann mich da auch immer nur wiederholen. Ich glaube, dass wir als, also wir allgemein als Gemeinschaft gezeigt haben, was eben alles möglich ist, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man sich gegenseitig unterstützt, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Und ich rede jetzt ganz bewusst über, das muss ich ganz klar so sagen, über die kontrollierte Hilfe, die kontrollierte Unterstützung, die gekommen ist und nicht die Social-Media-Hilfe, die meint, mal ins Flutgebiet fahren zu müssen, um Selfies zu machen und zu zeigen, dass sie auch mal da waren. Die gab es natürlich auch, aber wie gesagt, es haben sich so viele Menschen gemeldet, die unterstützt haben, total uneigennützig, die sich damals Urlaub genommen haben, um hier wirklich vor Ort helfen zu können. Das war super und wir haben ja zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, über unseren Social-Media-Kanal teilweise Aufrufe gemacht, wenn wir genau wussten, es gibt, da haben wir auch mit dem Kreis wirklich richtig gut zusammengearbeitet. Wenn irgendwo 50, 60, 70 Leute gebraucht wurden, dann haben wir einen Aufruf gemacht und die Leute sind dahin gekommen. Das gibt mir auch tatsächlich bis zum heutigen Zeitpunkt Mut, dass ich glaube, wenn sich sowas nochmal wiederholen würde, und ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, aber dass wir in der Lage sind, in einer kurzen Zeit gemeinsam wirklich Großartiges zu bewegen. Und ich habe ja immer die Aussage, ich glaube, dass jeder von uns die Welt jeden Tag so ein bisschen besser machen kann. Das hat man zum damaligen Zeitpunkt gemerkt und es gibt mir wirklich Mut und in einer gewissen Art und Weise auch Stärke, aus dieser Situation daraus gekommen zu sein.
Schön. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass die spontane erste Hilfe direkt am Morgen und am Tag danach bemerkenswert und teilweise auch spooky in Neudeutsch war.
Ja.
Da kamen Leute, die hatte ich vorher nie gesehen, die haben meinen ganzen Laden leer geräumt und ich würde die heute auf der Straße nicht erkennen. Ja, ich weiß nicht, wer das war.
Ja.
Aber sie haben es gemacht.
Sie haben es gemacht.
Was mir Mut gemacht hatte, ich habe ja auch 8 Jahre, bevor ich Landrat geworden bin, als Lehrer in Bad Münstereifel gearbeitet und war natürlich in den Tagen danach auch viel dort. Da ging mir das mir wirklich sehr nah, wie diese Stadt auch aussah, diese wunderschöne historische Altstadt und dann das zu sehen, wie das da alles in Trümmern lag. Und dann habe ich unglaublich viele junge Menschen gesehen, ganz viele ehemalige Schülerinnen und Schüler, junge Menschen, die damit angepackt haben. Und oftmals ist ja immer so, die junge Generation, ne, sind faul und kannst du nicht gebrauchen. Ja, genau. so dieses Allgemeingut und so. Ich finde, das ist da so widerlegt worden, wo viele, die gar nicht mehr in der Region leben, dann aus Verbundenheit zur Heimat zurückgekommen sind, mit angepackt haben, ihre Familien unterstützt haben, aber nicht nur, sondern auch da war große Solidarität, geguckt haben, was ist mit ihrer Schule, wie sieht es da aus, was ist mit einer Bücherei, wo sie vielleicht irgendwie Bücher gekauft, ausgeliehen haben und überall mit angepackt haben. Also so gerade junge Generation hat mir ganz viel Hoffnung gemacht. Und um zumindest eine unterhaltsame Sache doch auch heute einzubauen, weil es da passt. Es gab natürlich nachher ganz wilde Hilfsangebote, die dann so Wochen oder Monate später über sämtliche Schienen bei uns dann offiziell im Kreis angekommen sind, aus aller Welt teilweise. Und was wirklich spooky war, um die Vokabel auch zu nutzen, es gab ein Hilfsangebot vom Staat Pakistan. Das wurde dann über das Außenministerium und Innenministerium NRW dann an uns gesteuert. Und zwar haben die uns 5.000 Mangos angeboten.
Nein, nein.
Ja, doch. Also fand ich irgendwie auch auch wiederum nett und ermutigend als Anteilnahme. Also Pakistan gilt ja nicht als eines der reichsten Länder dieser Welt. Aber die haben uns 5000 Mangos angeboten, also über das Außenministerium und sowas. Wir haben die dann abgelehnt. Das war dann auch zu einem Zeitpunkt wieder einen Monat danach. Also es waren ja auch Lebensmittelgeschäfte geöffnet. Und da, wo es schwieriger war mit der Versorgung, hatten sich ja überall teilweise über das DRK, über die Bundeswehr, aber auch frei organisiert, ganz viele Möglichkeiten gefunden, Bevölkerung zu versorgen, ne, mit Essen, sodass diese 5000 Mangos, ich glaube, der Gutschein ist auch abgelaufen, ansonsten könnte man nochmal überlegen, nochmal nachzuhaken, ob wir die Mangos noch kriegen können. Ja, aber ich habe gesagt, eine unterhaltsame Geschichte kann man einbauen und die Mangos waren auf jeden Fall etwas, was dann auch nachher, es war auch, glaube ich, irgendwie nachher gut, um mal ein paar Sachen zu lachen bei all dem. Und das war dann irgendwie so ein paar Wochen danach zu sagen, okay, können wir mal ein bisschen schmunzeln, was hier alles irgendwie an Hilfsangeboten reinkommt.
Also, um vielleicht mal beim Schmunzeln zu bleiben, wir haben zum damaligen Zeitpunkt von einem Energy-Drink-Hersteller aus Österreich, und zwar nicht der, der so omnipräsent in Medien ist, sondern ein anderer, ja, haben wir damals, und ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr, 20 oder 30.000 Büchsen von diesen Energy-Drinks angeboten bekommen. Und die wurden dann im Sattelschlepper auch gebracht. Und jetzt war es nun mal sehr häufig so, und ich bin der festen Überzeugung, Daniel, du kennst das, ja, die Jungs und Mädels, die waren dann auch mal froh, wenn sie dann abends mal, keine Ahnung, ein Feierabendbierchen oder was weiß ich, trinken konnten. Also das war ja damals dann einfach auch so ein bisschen Verbundenheit. So, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir geben diese Büchsen mit raus. Und die sind damals, also ich hab selber mal probiert, ich bin jetzt nicht so der Energy-Drink-Konsument, aber die waren einfach echt lecker. Und wenn die richtig kalt waren, dann konntest du die auch gut trinken. Und ich werde das nicht vergessen, wir haben ja damals auch über unseren Social-Media-Kanal haben wir uns dann immer bedankt, wenn wir Spenden bekommen haben. Also getreu dem Motto, tue Gutes und rede darüber, damit möglichst viele nachahmen. So, und wirklich überall, wo wir diese Trinkdosen hingebracht haben, haben die Leute sich komplett gefreut. Dann haben wir aber wirklich einen Shitstorm bekommen. Wirklich, wie es denn sein kann.
Weil das ungesund ist oder warum?
Ja, ja. Oh, was uns denn einfallen würde, so ein ungesundes Zeugs an die Helfer und Helferinnen auszugeben. Und dann denkst du, du sitzt hier und denkst, das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Ja.
Ja, das war tatsächlich so. Was ich...
Hilfsgüter ist auch noch ein gutes Stichwort. Es hieß, es soll ein Sattelzug kommen mit Schaufeln, Besen und Lufttrockner, Raumtrockner und so weiter. Wir haben gesagt, dann machen wir die Station bei uns in Oberhausen, dann machen wir die Verteilung. Dann kam der Sattelzug an, wir machen die Plane auf, bekam ich den Anruf, komm mal gucken, hier ist alles andere drauf, aber keine Trockner. Da waren dann Kinderspiele, Kinderklamotten, Erwachsenenklamotten. Ja, haben wir die Plane wieder zugemacht und haben den dann nach Zülpisch in große Lager geschickt.
Ja, ja, ja. Ich dachte, der wäre zu uns gekommen. Sowas haben wir natürlich auch alles gehabt.
Ja.
Ich war ja ein paar Wochen Unterverteilstelle für Procter & Gamble Produkte, die ja in Äußerlichen produzieren.
Ja, ja.
Und die haben so viele Windeln geschickt. So viele Kinder gibt es in der Eifel überhaupt. Ich bin hier nicht losgeworden. Und ich glaube, bei euch war das mit Klopapieren.
Ja, hier ist unglaublich. Also, genau, Klopapier. Und was wir viel hatten, war Wasser. Aber das war natürlich spannend. Also wir haben hier am Tage gehabt, wo wirklich 5 bis 6 Sattelschlepper angekommen sind. Ja. Wie viel sind da drauf? 50 Tonnen?
Ja, je nachdem.
So, und teilweise stand hier alles voll, wo die Geschichte habe ich schon mal erzählt, wo ich immer gedacht habe, um Gottes Willen, was machst du, wenn du das Zeugs nicht wegkriegst? Und das war dann innerhalb von 1-2 Tagen, weil das auch immer wieder verteilt. Ne?
Und Wasser war auch wichtig, war ja relativ warm.
Ja, ja, genau.
Und war nicht überall gesichert, ob das Trinkwasser sozusagen aus der Leitung genutzt werden kann. Ne? Gab ja da auch einige Dinge, die erstmal wieder getestet werden mussten. Und da war schon Wasserversorgung
echt
wichtig. Da kam auch bei uns ein Sattelzug an mit diesem französischen Vitel. Und dann haben wir das dann auch im Schleiner Tal in die Ortschaften, auf die Dorfplätze, immer so eine Europalette hingestellt.
Ja, genau.
Und das ist ganz gut angenommen
worden. Ja, definitiv.
Kölsch wäre natürlich besser.
Ja, gab es aber inzwischen, also tatsächlich gab es ein ehemaliger FC-Profi übrigens, Markus, hat nämlich dann auch mal aus Köln Kölsch liefern lassen, tatsächlich.
Ja. Ich habe in Bad Münstereifel auch mal, als ich dann da abends lang ging, haben mich dann so ein paar Helfer beiseite geholt und ich hatte ein bisschen gefragt, wie es läuft, wie sie zurechtkommen, woran es vielleicht noch fehlt, ob wir irgendwas organisieren müssen. Dann haben sie zu mir gesagt, Landrat, setz dich erstmal hin. Und dann habe ich da zum ersten Mal in Schreckenskammer Kölsch getrunken. Ja. Das war wirklich einige Tage nach der Flut in Bad Münstereifel. Und seitdem mag ich das da gerne. Also ich habe jetzt eine emotionale Verbundenheit zu diesem Bier. Weil irgendwie, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber Schreckenskammer ist sehr viel getrunken worden.
Wir hatten es auch. Danach, ne? Also weil die gab es ja, glaube ich, auch in diesen 03-Studios oder irgendwie sowas. Ne? Und ich bin ja gar kein Biertrinker. Aber das fand ich auch gut. Und das tatsächlich, ich verbinde es auch damit.
Ja, ich auch.
Das tauchte plötzlich auf. Ja,
genau. War auf einmal da.
Ja. Gut, wie geht's euch heute, so 5 Jahre danach? Wie begeht ihr jetzt so einen Gedenktag? Ist das dann nochmal irgendwie anders im Bewusstsein? Macht ihr morgen irgendwas Besonderes, ihr in der Familie oder ihr mit der Truppe beim THW? Oder ist das einfach, okay, jetzt nochmal ein bisschen mehr in den Medien, aber ansonsten ändert so ein Jahrestag nicht viel für euch. Wie fühlt sich das an?
Jedes Jahr kommen ja wieder die Dokus. Und so die ersten 1-2 Jahre habe ich die noch geguckt, aber die Bilder sind immer wieder die gleichen und die Erkenntnisse sind nicht neu. Insofern ist das ein Tag wie jeder andere. Bis gestern hatte ich vergessen, dass das quasi...
Okay, jetzt haben wir dich quasi dran erinnert.
Richtig, danke.
Hast du geöffnet morgen im Freistaat? Nein, okay. Dann zum Wochenende.
Regulär nicht, genau.
Ja, okay. Daniel, wie ist es bei euch?
Ja, also ich muss sagen, in dem ersten Jahr, wie der Jahrestag so langsam kam, da habe ich schon so die Nächte davor echt nicht gut geschlafen, weil dann viel wieder im Kopf hochkam nachts und... bin ich ehrlich, das hat sich jetzt so die letzten Jahre gelegt. Und morgen stehen ja verschiedene Veranstaltungen an, in Blumenthal, in Schleiden und dann der Abschluss in Gemünd. Da werde ich auf jeden Fall präsent sein. Und wir haben auch morgen Abend Dienst, den werden wir auch, je nachdem, ein bisschen anders dann noch gestalten. Und dann...
Ist wieder ein Jahr...
Dann haben wir schon wieder ein Jahr weiter, ja.
Machst du irgendwas?
Ja, gar nichts. Interessanterweise, Ricky, ich habe mir noch nie eine Dokumentation über die Flut angeguckt, weil ich es nicht konnte. Ich glaube, das kann ich auch bis heute nicht und weil ich es auch wirklich nie wollte, weil ich dafür einfach viel zu viel real gesehen habe, als dass ich mir das dann einfach nochmal hätte anschauen müssen. Ich war auch auf den damaligen Helferfesten, egal wo ich eingeladen bin, ich bin auf keins hingegangen. Unser Lauf gestern und vorgestern, der hat mich im Nachgang tief bewegt. Ich hatte auch einen riesen Respekt vor der heutigen Aufnahme, bin ich ganz ehrlich. Weil ich glaube, die Frage ist ja, ne, wie gehst du damit um? Kann man vergessen? Kann man es überhaupt bewältigen? Drückt man es weg? Ich habe da selber so gar keine Antwort drauf. Ich weiß, dass ich damals für mich funktioniert habe und dass ich dann irgendwann mal den Abschluss gefunden habe, als die Situation vorbei war. Aber ich habe das auch gestern ganz bewusst mal so geschrieben, es kann dann eben auch anfangen, schwierig zu werden, wenn aus einer eigentlich freiwilligen Initiative eine Verpflichtung abgeleitet wird. Und dann ist es nämlich irgendwann keine Freiwilligkeit mehr, dann hast du einen Druck. Insoweit, ist für mich morgen ein Tag, in Anführungszeichen, wie jeder andere, also in unserer Gruppe Eifel für Eifel. Da werden wir mit Sicherheit wieder so ein kleines bisschen drauf achten, was gepostet wird, also ne, dass positiv gepostet wird, aber ansonsten ganz, ganz ruhig. Ja. Und bei dir? Du bist wahrscheinlich irgendwo als Gast eingeladen?
Ja, ich habe ein paar Verpflichtungen. Ich bin im Landtag in Düsseldorf, da findet ein Gedenkakt statt, bei dem der Bundespräsident auch dabei sein wird, Ministerpräsident, fahre ich hin. Dann gibt es in Euskirchen eine Erinnerungsveranstaltung, die besuche ich dann im Anschluss und dann fahre ich abschließend noch nach Gemünd und werde dann auch da mit teilnehmen. Samstag war ich schon in Bad Münstereifel beim Helferfest. Gut, das sind halt so Termine, die ich dann wahrnehmen muss und das auch tue. Was ich mir darüber hinaus morgen mal rausnehme, da weiß gar nicht, ob freuen das richtige Wort dafür ist, aber schon so ein bisschen freue ich mich darauf. Ganz informell, ganz ohne Presse oder irgendwas, kommen wir zusammen, habe ich zum Frühstück eingeladen, diejenigen, die in der Flutnacht im Kreishaus im Einsatz waren, in der Leitstelle oder im Krisenstab, dann nur so für uns einfach frühstücken. Mhm. Und wenn man will, spricht man darüber, erinnert sich daran, wenn nicht, dann nicht. Da sind einige dabei, die arbeiten inzwischen nicht mehr bei uns in dem Ruhestand oder andere, die haben wir eingeladen, nochmal zusammenzukommen. Das machen wir morgen so eher informell für uns und dann habe ich ein paar offizielle Termine entsprechend. Ich finde tatsächlich das auch gut, dass dieser Tag nochmal so im Fokus ist. Er gibt uns die Möglichkeit, auch nochmal auf Dinge hinzuweisen, auch politische Forderungen zu stellen zum Hochwasserschutz, zur Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, es ist die größte Naturkatastrophe, die unser Land erlebt hat.
Ja.
Und das größte Wiederaufbauprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine historische Dimension. Und irgendwo spüre ich da auch eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass das auf der Landkarte irgendwo präsent bleibt. Ja, und ich finde, es gibt sehr gute Dokumentationen und Berichterstattungen auch. Wird viel gemeckert über Medien, aber es gibt sehr, sehr gute auch von öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. Es gibt tolle WDR-Reportagen, wo die mal eine ganze Familie über ein Jahr nach der Flut begleitet haben, wo man auch mal so einen Prozess irgendwo sieht und nicht nur, ich sag mal, Sensationsbilder, sondern auch wirklich so in so einen Prozess reingegangen. Es sind sehr gute Sachen, habe mir auch nicht alles angeschaut. Finde aber gut, dass es es gibt. Mhm. Gar nicht so sehr für uns Betroffene hier. Wir haben unsere eigenen Erinnerungen, unsere eigenen Bilder, aber vielleicht für andere Teile dieses Landes. Denn es wird solche Ereignisse wiedergeben, vielleicht woanders dann und nicht bei uns. Das ist uns allen zu wünschen. Aber trotzdem, glaube ich, kann man viel daraus lernen. Und dafür braucht es irgendwo eine mediale Aufmerksamkeit. Dass das vielleicht für einzelne Betroffene auch belastend sein kann, verstehe ich. Und dass man sich hier zurückzieht, verstehe ich auch, aber ich begreife es zumindest als meine politische Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass es eben nicht vergessen wird. Weil hier sind Menschen gestorben, hier haben viele ihr Hab und Gut verloren und das ist so eine gewaltige Herausforderung bis heute, das alles zu stemmen, was auch wieder aufzubauen ist und das muss einfach irgendwo präsent bleiben. Und dafür kann man auch so einen Tag nutzen, weil die Aufmerksamkeit bekommen wir halt eben den Rest des Jahres nicht für unsere Region. Das ist halt eben so.
Ja. Ich bin ja selber vom ZDF ein Jahr begleitet worden und das war, fand ich wichtig.
Mhm.
Und das war auch gut für mich, weil ich natürlich auch mit dem Kopf frei reden konnte.
Na klar.
Und ich glaube, das hat auch in ganz Deutschland ein bisschen, also die ganze Berichterstattung hat in ganz Deutschland vielleicht ein bisschen dafür gesorgt, dass man ans Nachdenken kommt, was den Klimawandel angeht.
Ja, definitiv. Ich habe zum Abschluss eine Bitte an euch. Wie gesagt, wir haben das nicht abgesprochen, aber ich mag es durchaus, wenn man dann aus so einem Podcast, gerade jetzt auch, wenn es eine durchaus intensivere Folge war, wenn man vielleicht nochmal mit so einem positiven Aspekt hier rausgeht. Und wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, ein Resümee 5 Jahre danach oder vielleicht ein Wort an Betroffene oder an andere Einsatzkräfte oder was, hör mal, Ricky, du hast eben gesagt, da waren wildfremde Leute bei mir im Laden und ich würde die wahrscheinlich gar nicht mehr wiedererkennen, wenn die jetzt heute vor mir stehen würden. Wenn ihr jetzt das Wort, wie gesagt, an vielleicht anonyme Helfer, Helferinnen, Betroffene, denen man Mut machen kann, Einsatzkräfte, die alles gegeben hatten, Menschen, die sich politisch engagiert haben. Wenn ihr an die ein Wort, ein positives Abschlusswort richten wollen würdet, wie würde das lauten, Recki?
Es wird alles wieder gut.
Ja.
Ganz simpel und doof.
Aus tiefster Überzeugung.
Ja.
Super. Ganz tolle Botschaft. Danke dir.
Ja, ich habe das in der Vergangenheit schon öfters mal gesagt. Die Flut hat zwar viel Unheil angespült, aber auch jetzt bei uns oder bei anderen Hilfsorganisationen hat die auch viele neue ehrenamtliche Hilfskräfte angespült. Also wir haben also sehr viele neue Einsatzkräfte durchbekommen und das ist meine Botschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, egal in welcher Blaulichtfraktion, Hilfe wird immer benötigt, deutschlandweit, weltweit.
Super. Daniel, vielen lieben Dank dafür. Markus.
Ich würde vielleicht sagen, das Ganze ist irgendwie auch mit all dem, was zu tun ist, nach so einer Katastrophe kein Wettbewerb. Und es ist okay, wenn man irgendwie länger Zeit braucht. Manches braucht halt eben Zeit. Und ich glaube, dass in so einer Krise man einfach auch lernt, auf wen man sich verlassen kann. Und den Leuten vertrauen, die Leute mitnehmen, egal ob man in politischer Verantwortung ist, ob man selbst betroffen ist, ob man eine Einsatzkraft ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man versucht, es miteinander hinzubekommen. Und dann geht es Schritt für Schritt, manchmal auch in kleinen Schritten vorwärts und da einfach nicht entmutigen lassen von den gewaltigen Aufgaben, die am Anfang vor einem stehen, sondern Schritt für Schritt, Schubkarre um Schubkarre quasi sich rausarbeiten. Und dann gelingt es, weil es gibt eben Menschen, auf die man sich verlassen kann am Ende. Und das merkt man in so einer Situation. Und da haben wir ganz tolle Menschen hier bei uns gehabt. Und das wird es woanders auch geben. Also insofern, ja, darauf kann man sich am Ende verlassen und darauf vertrauen. Und dann kriegt man das hin.
Super. Ich hätte tatsächlich einen Wunsch oder einen Appell. Nämlich, wenn wir jetzt mal die letzten 5 Jahre Revue passieren lassen, dass wir es vielleicht auch mal wieder lernen, den Fokus auf die Dinge zu richten, die in den letzten 5 Jahren richtig gut gelaufen sind, wo sich auch eine Menge getan hat. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass es immer besser geht, dass es immer schneller geht, dass es mit Sicherheit auch immer Einzelschicksale gibt, wo man sagt, das sind Dinge unglücklich gelaufen. Aber ich mag diese Pauschalurteile nicht, die man leider aktuell auch wieder in den sozialen Medien mitbekommt, lesen muss. Und ich glaube, dass das mit uns was macht. Ja? Soziale Medien sind mittlerweile Meinungsbildung. Und ich finde es super schade, dass wir uns nicht mal darauf konzentrieren, ja, und auch eine gewisse Dankbarkeit und Demut zu haben. Du hast es gesagt, Markus, die größte Wiederaufbau- oder Wiederaufbauaktion nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo man eben sagen muss, da läuft mit Sicherheit nicht alles perfekt, aber es läuft aus meiner Sicht eine Menge richtig. Und da mal den Fokus drauf zu legen, das wäre so mein Wunsch. Insoweit danken wir erstmal euch beiden.
Danke auch.
Lieber Recki, lieber Daniel, vielen lieben Dank für eure Einblicke. Ja, wie gesagt, ein anderer Podcast in einer, glaube ich, sehr, sehr emotionalen Tiefe. Also wie gesagt, nicht nur danke dafür, dass ihr da wart, sondern vor allen Dingen auch Einblicke in euer Erlebtes. Und ja, wie das so ist, übergebe ich das letzte Wort, wie immer, an den lieben Markus.
Vielen lieben Dank, müssen wir gar nichts hinzufügen. Schön, dass ja, hoffentlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf diese Folge eingelassen haben. Und ja, Dankeschön.